Wir haben unsere Predigtreihe mit dem Thema Mehr vom Leben haben und wollen Frage verfolgen, was denn der Wert und die Würde unseres Menschenlebens ist. Wir haben alttestamentliche Geschichten, die hier ganz besonders klar und anschaulich zu uns sprechen. 1. Samuel 16, zuerst Vers 14 bis 23. Der Geist des Herrn aber wich von Saul, und ein böser Geist vom Herrn ängstete ihn. Da sprachen die großen Sauls zu ihm: Siehe, ein böser Geist von Gott ängstigt dich. Unser Herr befehle nun seinen Knechten, die vor ihm stehen, dass sie einen Mann suchen, der auf der Harfe gut spielen kann, damit er mit seiner Hand darauf spiele, wenn der böse Geist Gottes über dich kommt und es besser mit dir werde. Da sprach Saul zu seinen Leuten: Seht euch um nach einem Mann, der des Seitenspiels kundig ist, und bringt ihn zu mir. Da antwortete einer der jungen Männer und sprach: Ich habe gesehen einen Sohn Isais des Bethlehemiters. Der ist des Seitenspiels kundig, ein tapferer Mann und tüchtig zum Kampf, verständig in seinen Reden. Man könnte das auch übersetzen und dann kriegt es für uns nur einen viel tieferen Sinn: mächtig des Wortes. Einer, der auch mit dem Wort umgehen kann, eine ganz große Kunst. Und schön gestaltet, und der Herr ist mit ihm. Da sandte Saul Boten zu Isai und ließ ihm sagen: Sende mir deinen Sohn David, der bei den Schafen ist. Da nahm Isai einen Esel und Brot und einen Schlauch Wein und ein Ziegenböcklein und sandte es Saul durch seinen Sohn David. So kam David zu Saul und diente vor ihm, und Saul gewann ihn sehr lieb, und er wurde sein Waffenträger. Und Saul sandte zu Isai und ließ ihm sagen: Lass David mir dienen, denn er hat Gnade gefunden vor meinen Augen. So oft nun der böse Geist von Gott über Saul kam, nahm David die Harfe und spielte darauf mit seiner Hand. So wurde es Saul leichter und es war besser mit ihm, und der böse Geist wich ihm. Und überspringen wir die ganze Geschichte vom Kampf zwischen David und Goliath und lesen wieder bei Kapitel 18, Vers 10. Es liegen ganze Jahre dazwischen. Am anderen Tag kam der böse Geist von Gott über Saul, und er geriet in Raserei in seinem Hause. David aber spielte auf den Saiten mit seiner Hand, wie er täglich zu tun pflegte. Und Saul hatte einen Spieß in der Hand und zückte den Spieß und dachte: Ich will David an die Wand spießen. David aber wich ihm zweimal aus. Und Saul fürchtete sich vor David, denn der Herr war mit ihm. Aber von Saul war er gewichen. Da entfernte ihn Saul aus seiner Nähe und setzte ihn zum Obersten über 1000 Mann. Und David zog aus und ein vor dem Kriegsvolk und richtete all sein Tun recht aus, und der Herr war mit ihm. Als nun Saul sah, dass David alles so gut gelang, graute es ihm vor David. Aber ganz Israel und Juda hatte David lieb, denn er zog aus und ein vor ihnen her. Herr, du zeigst uns Verirrungen, aber auch Heilung und Genesung. Rede zu uns konkret. Wir bitten dich. Amen. Sie wissen, dass ich schwäbischer Patriot bin. Und ich habe heute zuerst an unseren verehrten Ludwig Uhland denken müssen, der mit einer großen Meisterschaft verstand, württembergische Geschichte darzustellen. Da gab es früher manchmal den Konflikt zwischen Stuttgartern und Reutlingern. Auch zur Zeit des Eberhard, des Rainers, des alten Rauschebart. Und sie führten tüchtig Krieg miteinander. Und sein Sohn Ulrich saß auf der Achalm oben. Die Reutlinger sind in das württembergische Gebiet, damals nach Urach, eingefallen. Und Ulrich wollte wagemutig ihnen den Rückweg versperren. Und dann hat Uhland ein Lied gedichtet, wie es hier zur Schlacht kam vor Reutlingen, und Ulrich, der Sohn von Eberhard dem Kainer, wankt mit seiner Heerschar, wird selber verwundet und kann sich gerade noch mit letzter Kraft in die Achalm zurückziehen. Und über diesen feigen Rückzug grollt der Vater. Und nun kennen so ziemlich alle angestammten Württemberger, die früher noch in eine gute Schule gingen, wo man solche Dinge noch gelernt hat, die letzten Zeilen: Als nun von seinen Wunden Graf Ulrich ausgeheilt, da reitet er nach Stuttgart. Er hat nicht sehr geeilt. Er trifft den alten Vater allein am Mittagsmahl. Ein frostiger Willkommen, kein Wort ertönt im Saal. Dem Vater gegenüber sitzt Ulrich an den Tisch. Er schlägt die Augen nieder, man bringt ihm Wein und Fisch. Da fasst der Greis ein Messer und spricht kein Wort dabei und schneidet zwischen beiden das Tafeltuch entzwei. Wie furchtbar das ist, wenn so ein Riss durch eine Familie geht, das hat nur der junge Ulrich gemerkt und er hat später diesen Riss wieder überwinden wollen und er hat es nur dadurch gebracht, indem er in der Schlacht von Döffingen sein Leben geopfert hat, um dem Vater Treue zu beweisen. Viele von uns leiden an diesen unheilvollen Rissen, die sich mitten durch unsere Welt ziehen, an diesen unheilvollen Spannungen, Auseinandersetzungen. Wahrscheinlich bringen wir die meiste Kraft und Zeit auch zu, um solche Spannungen, solche Risse zu überwinden. Die ganze Weltpolitik ist ja nur eine Geschichte solcher unheilvollen Auseinandersetzungen und Spannungen. Nun zeigt uns heute die Bibel, dass diese Risse zwischen Menschen noch gar nicht das Schlimmste sind. Viel furchtbarer ist, wenn solch ein Riss mitten durch einen Menschen hindurchläuft. Und darüber will ich predigen, weil wir sagen, gibt's denn das? Ich kann doch nicht so sagen, dass ein Riss zwischen mir durchgeht, wie zwischen Eberhard, dem Vater, und dem Sohn Ulrich, dass der eine Teil sagt, ich habe mit dem anderen nichts mehr zu schaffen. Lassen Sie mich zuerst predigen über dieses, über diesen Teil, ein zerrissener Mensch. Wir Menschen sind zerrissen in zwei Hälften, die man nicht mehr zusammenkriegt. Ursprünglich über unserem Leben ein Zusammenhang, der alles umschließt. Lesen Sie einmal den Psalm 8, wo über den Menschen das Größte steht, was je gesagt werden kann. Herr, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Wie wunderbar hast du den Menschen gemacht. Du hast ihn nur wenig niedriger als Gott gemacht und mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn beschenkt. Du hast ihm alles unter die Füße getan. Das ist der Mensch. Es ist doch das Größte, Mensch zu sein. Von Gott geschaffen, mit höchster Ehre beschenkt. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass der Mensch nur verglichen werden kann mit dem Gras. Dass draußen gemäht wird, dass man auf der Seite liegen lässt, dass man säht, verfault. Mit Blumen, die kurz aufblühen und die man auf die Miste wirft und die weggeworfen werden. Menschliches Leben in seiner ganzen leeren Ohnmacht. Und jetzt kommt es in unserem Leben zu einem Auseinanderfallen dieser beiden Dinge. Wir kriegen das nicht mehr zusammen. Auf der einen Seite hören wir noch, dass über unserem Leben eine wunderbare Bestimmung steht, dass Gott einen Plan mit uns hat. Das weiß ja jeder Mensch noch. Darum ist ja so ein rühriges Schaffen, so ein Mühen, so ein Anstrengen. Es gibt ja gar keinen Menschen heute unter uns, der nicht noch auf dieses Ziel zugeht und der das einmal ergreifen will. Auf der anderen Seite spüren wir auf allen unseren Wegen das Elend und die Armut und die Niedrigkeit meines Lebens. Schon in der Dusseligkeit meines Verhaltens tritt mir mein geringes Menschenleben, mein gefallenes Leben entgegen, in der Schuld, in den bösen Gedanken, die in mir wüten. Und es kommt zu einem Riss in uns, der uns so zu schaffen macht. Ja, Paulus hat einmal davon geschrieben, und wir kennen diese Worte, ich will in meinem Leben was Großes, ich will Gott dienen und dann merke ich, dass in mir da eine ganz andere Macht lebt. Und die ringen die zwei da miteinander, die zwei Willen, und ich krieg das nicht unter meine Füße. Das ist doch nicht das Problem heute, dass man einem Menschen das Gute lehrt, dass man ihm von der Kanzel runter Sprüche erzählt und sagt, wie er eigentlich sich verhalten müsste in der modernen Welt und wie man nett sei in der Welt und Liebe übt und versöhnlich lebt. sondern die Not ist doch bei mir und bei Ihnen, dass wir nicht die Kraft haben, unsere eigenen Ziele in die Tat umzusetzen. War das vorher groß bei der Taufe, wenn unser Herr Jesus Christus seine Hand auf einen Menschen legt und ihm wieder das große sagt, wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Und dann bietet er sich an als die Mitte dieses Lebens. Und hier wird ein unheilvoller Riss überwunden. Aber gehen wir noch einmal zurück zu unserem Saul, den wir heute in unserer Geschichte haben. Dieser König Saul, der als Bauernjunge auszog, um die aus den Weidekuppeln ausgebrochenen Eselinnen zu suchen. Und da unterwegs, mit der Sorge beschäftigt, wie das wohl mit den Eselinnen wird, weist ihn sein Knecht darauf hin, dass da ja ein Prophet Gottes lebt und den könnte man fragen. Und dann ging sie dorthin. Und genau dort geschieht das Gleiche, dass dieser Samuel im Namen Gottes seine Hände auf diesen Saul legt und ihm das größte Geheimnis mitteilt. Du bist ein, nicht bloß ein sterblicher Mensch, sondern du bist nun ein von Gott angenommener und zum Dienst berufener, in dem der heilige Gott selbst wohnen will. In dem Augenblick ging eine Veränderung mit Saul vor. Der Herr gab ihm ein neues Herz. Und als Saul dort vor das Volk Israel trat, einmal konnte er dieses Volk einen. Wenn er sprach, dann hörten die Leute zu. Hinter seinem Wort steckte Kraft. Als die Nachricht kam, dass Jabesh in Gilead in großer Not war von den Feinden, die wollten alle umbringen, nicht nur die Männer, Frauen und Kinder, rief Saul, lasst eure Brüder nicht im Stich. Und da hat er ein Signal gegeben und dann kamen sie. Wer kann denn so etwas? Ein schläfriges Volk, wo jeder nur auf seinen Weg sieht und egoistisch, einen im Dienst für andere, in der Hilfsaktion. Saul konnte, der Herr war mit ihm. Das ist jetzt unser Thema. Der Riss, der unser Leben zeichnet, dass es zwei Hälften sind, unsere göttliche Berufung und unser leeres, nichtiges Leben, das kommt bei Saul plötzlich zu einer wunderbaren Einheit. Er wird von Gott zum Dienst gebraucht und er darf Gott dienen und sein Leben wird benützt. Es kommt was dabei raus für viele. Er wird eine Säule seines Volkes. Das wünschen wir doch uns, dass unser Leben nützlich wird für viele. Und eines Tages kommt es doch wieder zum Riss. Da bricht auf einmal dieses neue, einheitliche Leben Sauls wieder auseinander. Das war ja so anschaulich hier in der Bibel beschrieben. Darum gefällt mir die Bibel so, weil sie den Menschen zeichnet. Da sieht man sich ja selbst im Spiegel. Wenn unsere Kinder jetzt da gewesen wären, sagen sie, genau der Papi, nicht? Genau der Papi, wie der rappelt und wie der tobt und wie der mit seinen eigenen Nerven nicht fertig wird. Und wir sagen immer, ja, das ist eben so, ich habe mal so Nerven. Ich kann mir vorstellen, wie der Saul sagte, das ist halt eine Sache so heute in dieser Zeit, da sind wir eben alle völlig ab, wir bräuchten dringend mal einen Urlaub und dann würde sich das alles wieder geben. Oh Saul, das ist keine Frage deiner Nerven. Das ist nicht bloß eine Frage deines Körpers und des Erholungsurlaubs, sondern in deinem Leben ist der alte Riss wieder aufgebrochen. Gott ist von dir gewichen. Und in dem Augenblick, wo Gott von uns weicht, da brechen wieder wie aus einer dunklen Flut Einflüsse auf, Kräfte, die wir meinten längst überwunden zu haben. Wir dachten immer, das sei in unserem Leben gar nicht mehr aktuell, weil ja der Herr mit uns ist. Wir hatten jahrelang gar nicht mehr damit zu kämpfen gehabt. Süchte und Triebe, Leidenschaften, ungereinigte Dinge, ungeheiligte Begehren, auf einmal wüten sie wieder. Kennzeichen dieser Sache ist, dass Saul mit sich uneins ist und mit der Welt. Und da steht ein moderner Mensch des 20. Jahrhunderts vor uns, der mit seinem Leben nicht mehr fertig wird, der mit seiner Umwelt nicht mehr fertig wird, der auf alle hineinprügeln kann, der mit allen im Unfrieden lebt und der nicht weiß, woher die ganze Not kommt, der sich am liebsten selber ins Wasser stürzen wollte und das Leben nehmen, weil alles so schrecklich sinnlos geworden ist. In Und Sie fragen, woher kam denn dieser Riss wieder, der aufbrach in Saul und der ihn so entzweite. Er war Gott ungehorsam gewesen. Eigentlich hat er eine fromme Tat getan, das ist noch ungeheuerlicher. Er hat Gott geopfert und Gott hatte das ihm nicht erlaubt. Eine fromme Tat war es. So genau nimmt das Gott mit den Dingen, die er geordnet hat. Wir sehen ja in den einzelnen Sünden unseres Lebens, und ich muss jetzt einmal ganz konkret über diese Dinge reden, die in unserem Leben geschehen sind. Gott nimmt unsere Sünde ganz genau. Und nicht nur die Sünde als eine einzelne Tat. Er nimmt jede Sünde als einen Fußtritt gegen sich. Wenn Sie es noch anschaulicher wollen, er nimmt das so, wie wenn Sie ihm, dem heiligen Gott, den man nicht anschauen kann, ins Gesicht gespuckt hätten. Saul hat es Herrn Wort verworfen. Ja, handelt Gott so schnell. Zweimal hat Gott diesen Saul gerufen zur Umkehr. Zweimal hat Gott den Saul hingewiesen. Kehr zurück, tu Buße, lass dir diese Schuld vergeben. Saul konnte nicht, er bat den Samuel nur und sagt, du, red das nicht vor den Leuten, das wollen wir unter der Decke lassen, ehre mich, ich bin doch schließlich König. Und dann dreht sich der Samuel um und sagt, dir geht es nur um Ehre vor den Menschen und du hast nie begriffen, dass du in diesem Augenblick alles verlierst, was du in dieser Welt hast, was Gott dir geschenkt hat. Und er dreht sich so vehement um dieser Samuel, dass der Saul, der ihn gerade noch am Mantel halten will, ein Stück von dem Mantel in der Hand hat, er ist abgerissen. So spielt sich diese Auseinandersetzung ab. Und der Prophet Samuel will sagen, wenn wir unsere Schuld vor Gott nicht in Ordnung bringen, weicht er von uns. Ich kann in Gottesdiensten sitzen und Lieder singen und kann gar nicht merken, wo die Ursache meiner Zerrissenheit liegt. Warum in meinem Leben wieder so unheilige Einflüsse solche Macht über mich gewinnen? Warum das alles so ungestimmt wie mein Leben zerstören darf? Warum ich in Unfrieden lebe? Weil ich von Gott gewichen bin? Ich muss es Ihnen doch noch erzählen, was da in dem Kapitel dazwischen steht. Was auch noch bei Saul alles krank war. Nicht bloß, dass er rappelt und dass er jähzornig ist. Da kam ja David später wieder. Offenbar war er eine Zeit lang wieder heimgeschickt worden auf den Bauernhof nach Bethlehem. Und dann kam er seine Brüder besuchen, dort im Feldlager, als Goliath Israel lästerte und seinen Gott verhöhnte. Und dann ist erstaunlich, dass der Saul keinen Mut mehr hat. Der, der einst kühn das ganze Volk einte, sitzt in seinem Zelt und zittert. Da sehen wir, was ein Christ ist, ohne Verbindung mit dem lebendigen Gott. Und als dann David diese große Tat tut und Goliath besiegt, da kann er sich der König nicht verkneifen, dass er sagt, wer bist denn du, Bubi? Da setzt er ihn ganz frech herunter. Er kennt ihn doch. Er soll doch nicht so machen, als sei er unbekannt. Theologische Forscher haben gemeint, das sei ein Beweis, dass da in der Bibel irgendwas nicht zusammengehört, weil das sich nicht reimt. Und die haben nicht begriffen, dass das gerade ja der zynische Spott ist. Saul, der doch den Mann kennt, der die Harfe bei ihm gespielt hat, behandeln, als sei er ein kleiner Junge. Wie heißt dein Papi? So fertigt er ihn ab. Spott, weil er schon an der Eifersucht zu kämpfen hat. Und das kommt dann in den Versen danach gleich, als die Leute durch die Straßen ziehen und sagen, Saul hat 1000 geschlagen, aber David hat 10.000. Da wütet in ihm die Eifersucht und er plant, diesen David umzubringen. Das ist so groß in der Bibel, dass sie die Hintergründe zeigt, dass sie nicht bloß stehen bleibt und sagt, seid nett oder bessert euch, sondern sagt, davon her kommen ja die unheilvollen Eigenschaften, die uns so zu schaffen machen im Leben, dass wir von Gott weg sind. Und dass dann auf einmal aus diesem niedrigen, todverfallenen Leben die Verwesungsdünste wieder aufbrechen können. Zweitens, die falschen Heilmethoden. Erste war unsere Zerrissenheit. Zweitens, die falschen Heilmethoden. Mit Musik geht alles besser als eine Sendung von Süddeutschen Rundfunk. Stimmt ja auch, mit Musik geht manches besser. Dass ich es jetzt ganz richtig sage, nicht bloß, weil oben unser Organist sitzt und genau zuhört, sondern ich möchte es auch sonst ganz richtig sagen. Wie ist denn das mit der Musik? Welche Bedeutung hat sie denn das? da. Man kann ja in ein Konzert gehen mit einer schweren Sorge belastet. Und dann sitzt man drin und hört die himmlischen Töne und dann kommt man raus. Innen war man ganz befreit und wenn man rauskommt, ist alles wieder da wie vor dem. Ich möchte doch sagen, die Musik hat himmlische Eigenschaften. Und Gott hat uns diese Musik gegeben, weil sie wirklich befreiend wird. Es wird auch hier erzählt, es wurde wirklich besser. Ich habe jetzt keinen Nervenarzt befragt, aber ich bin davon überzeugt, dass man das in der Therapie einsetzt. Weil Musik einen Menschen wirklich heilen kann, ein ganzes Stück weit. Und es ist kein Wunder, dass es auch Musikformen gibt, bei denen ein nüchterner, stabiler junger Mann irrsinnig wird. Auch das soll es in unseren Tagen geben. Die Musik hat eine ungeheure Macht über einen Menschen und kann ihn bestimmen. Und es steht auch da, dass im Himmel musiziert wird, einst in der Ewigkeit. Chöre der Engel werden singen. Und es wird vollkommene Musik sein. Also nicht, dass einer jetzt aus meinen Worten heraushört, ich wollte die Musik abwerten. Ich leide darunter, dass wir keinen Chor haben. Und wenn es ein kümmerlicher Chor wäre. Aber ich hoffe, dass sich bald wieder einer findet, der hier die Sangeswilligen ein, weil das in einen Gottesdienst hineingehört, Musik zur Ehre unseres Herrn. Und weil das unsere Gedanken und unser Gemüt anspricht. Und weil ein Gottesdienst ohne Musik leer und kalt wäre. Was ist dann? Es ist eine falsche Heilmethode gewesen, den Riss, der im Leben Sauls aufbrach, allein mit Musik zu heilen. Und das war nicht möglich. Ein ganzes Stück weit half, aber alles geht ein Stückchen besser, aber es geht eben nicht gut. Man kann sich eine Zeit lang beruhigen und sagen, ich lege eine Platte auf, wie man eine Pille schluckt, und man versucht seine Zerfahrenheit damit zuzudecken. So wie man mit einer Geschäftigkeit ohnegleichen, rastlos im Einsatz arbeitet, wütet und schafft und meint und meint und meint, dann habe ich alles wenigstens vergessen, dann komme ich nicht zur Besinnung. Hauptsache, man denkt nicht mehr daran. Aber das geht nicht. Ein böser Geist vom Herrn war über Saul gekommen. Die Ausleger haben gesagt, das bleibt eine rätselvolle Stelle. Ich las jetzt erst in einer Auslegung, zum ersten Mal kam ich dahinter, dass einer sagt, nein, wenn wir an den Stellen, die wir nicht verstehen, in der Bibel radieren, wird alles falsch. Und diese Aussage ist für uns ganz wichtig. Von Gott kam ein böser Geist, der hat Gott einen bösen Geist. Der Ausleger erinnert daran, ein Amerikaner, Red Park, also sagt, es steht auch im Psalm 18, dass Gott bei den Verkehrten verkehrt ist. Und wenn ich von Gott weggehe, dann läuft mir Gott entgegen und will mich aufhalten. Und wie macht er das? Indem er nämlich genau das Gegenteil von dem wird, was er bisher war. Er wird statt mein Freund zu sein, mein Feind. Saul müsste doch jetzt aufwachen. Das ist ja das Einzige, wo Gott ihn noch zur Besinnung bringen kann, indem er ihn nämlich fallen lässt. Das ist Gottes Weg gewesen. Und auf einmal wird uns dieses Wort, das hier steht, erklärbar, tatsächlich. Jetzt müsste doch Saul das merken, was alle Leute in seiner Umgebung merken. Mit dem Mann ist was passiert. Offen tuscheln sie doch schon und sagen, bei dem ist Gott gewesen. Das muss doch sichtbar werden, wenn in unserem Leben so deutlich der Fluch sichtbar wird. Dann muss doch jetzt eigentlich Saul dazu kommen und sagen, Herr, ich komme wieder zu dir zurück. Neige dich zu mir. Das war die letzte Rufaktion Gottes zur Umkehr zur Buße. Dass er Saul noch mit einem bösen Geist an sich selbst zerbrechen lässt. Es war ganz ähnlich, als Paulus in 1. Korinther 5 empfohlen, mit einem Menschen, der fortwährend ohne Gott lebt und doch eigentlich ein Mensch ist, der in der Verbindung mit Jesus Christus stehen wird. Da hat er gesagt, übergebt sein Fleisch dem Satan, damit er dadurch wenigstens noch seinen Geist zur Rettung bringt. Sagt, das ist gar nicht schlimm, wenn ein Mensch am Leib zerbricht, aber wenn er in Ewigkeit vor Gott verloren ist, das ist viel schlimmer. Und darum setzt Gott noch einmal zu dieser Rettungsaktion an. Aber der Saul ist so fisch, so stur, so beharrt in seinem Weg, dass er gar nicht mehr sich zurückerinnert. Er müsste doch denken, wie war es einst so schön, als ich einst. als ich einst von Samuel gerufen wurde. Wie war das einst in den ersten Jahren meines Königsamtes und jetzt? Er erinnert sich nicht. Wenn es nur bei uns geht, dass wir uns zurückerinnern an die Friedenszeiten und an die Kraft des Wortes Gottes, die wir einst gehabt haben. Und wenn wir uns nur zurückerinnern, als wir einst wie die Kinder waren und glauben konnten. Da steht David daneben und der Herr war mit ihm. Die Menschen neigen sich in Gunst ihm zu. Der Herr gibt ein Gelingen in seinem Beruf. Und Saul fürchtet diesen David. Es gibt eine Scheu von Menschen vor gläubigen Christen. Es gibt eine Angst vor christlichen Versammlungen. Die gibt es bis ins Körperliche, sie steigert. Ich halte das nicht da drin aus. Das war Saul auch so. Er hat die Gegenwart eines von Gott geheiligten Menschen nicht mehr ertragen. Er hat sich geärgert, weil es ihn daran erinnert hat, wie heil einmal sein Leben war. Statt umzukehren, hat er die falschen Heilmethoden. Waren das zweiter Punkt, ein letztes. Keiner ist aufgegeben. Das ist nicht richtig, dass Saul aufgegeben wäre von Gott. Er gibt keinen einzigen auf. Auch Saul wird nicht aufgegeben. Bis zum Schluss ruft ihn der Herr zur Umkehr. Keiner muss den Weg zur Sünde gehen. Es gibt keine Vorherbestimmung, dass irgendeiner gottlos sein muss. Keiner. Auch dieser Saul muss es nicht. Und Gott ringt um ihn und kämpft um ihn. Der Anlass der Verwerfung bei Saul war, er hat das Wort des Herrn verworfen. Ich stehe heute als Ihr Seelsorger da. Und habe mir gedacht, wie kann ich Ihnen das in einer ganz schlichten Weise, einer persönlichen Weise sagen. Hinter den einzelnen Dingen der Sünde, die Sie getan haben, die wir getan haben, steht dieses Verwerfen des Wortes Gottes. Wir haben es zurückgeschmissen und sagen, Herr, ich will es nicht. Wie viel liegt hinter der Ablehnung nur eines Wortes Gottes, das uns unbequem ist und das wir nicht nehmen, um zu gehorchen. So genau redet der Herr hier mit uns und sagt, komm, ich will zu dir. In dem Augenblick, wo noch einmal bei Saul sogar die Leidenschaft so hervorbricht, dass er seinen Gegenspieler umlegen will, wie er hasst, wie er sich empört dagegen. Im Augenblick sind wir gefragt, wenn wir das alles noch einmal sehen, wem gleichen wir jetzt eigentlich? Saul war bis zum Schluss nicht verworfen. Und das muss in meinem Leben nicht so sein, dass wir zerrissen sind. Gott sucht uns. Das sind die zwei Typen einander gegenübergestellt. Auf der einen Seite dieses grausige Zerrbild eines Menschen, der einmal so hoch erhoben war. Über ihrem Leben steht das auch, was wir vorhin über den Täufling gesagt haben. In der letzten Bibelstunde haben wir das gesprochen. Ihr seid das auserwählte Geschlecht, das königliche Priestertum, Volk des Eigentums, das ihr verkündigen soll, die Wohltaten dessen, der euch berufen hat. Und so ein Mensch kann fallen, ganz tief fallen. Auf der anderen Seite, der David, mit dem war der Herr und er ließ es ihm gelingen. Es läuft auch heute am Ende unseres Gottesdienstes nur auf das eine zu, das vor uns Jesus Christus steht. Vor Ihnen, mit den ausgebreiteten Händen, der Mann vom Kreuz, der für unsere Sünde starb. Es gibt keine einzige Sünde und Schuld, die größer wäre, als dass sie vergeben werden könnte. Und der Ruf, komm doch her zu mir, für dich starb ich. Komm in meine Arme, dass heute neues Leben werde. Herr, komm in mir wohnen, lass mein Herz auf Erden dir ein Heiligtum noch werden. Amen.